ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Nashville, Tennessee. Was fällt Ihnen dazu ein? Klar, Musik, Rock'n'Roll, Soul, Blues. Wir sind inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in Tennessee, im Herzen des Delta Blues. Nashville, Tennessee, das ist Musik, wie vielleicht auch noch New Orleans in Louisiana. Wer nach Tennessee reist, sollte also musikbegeistert sein. Für uns war Isa Hoffinger dort. Hallo Isa.
Hallo Udo.
Isa, bist du musikbegeistert? Hat dich die Musikgeschichte nach Nashville, Tennessee gelockt?
Also die Geschichte eher weniger, sondern die Live-Musik. Mir ging es darum, dass ich Musik wirklich liebe und live hören wollte. Also ich muss dazu sagen, ich bin Synästhetikerin. Das bedeutet, meine Sinne sind ein bisschen anders als bei vielen anderen Menschen. Meine Wahrnehmung funktioniert anders. Manche Töne kann ich riechen und Musik macht mein Leben einfach sehr viel reicher. Jeder in meiner Familie spielt auch tatsächlich ein Instrument. Also ich zum Beispiel spiele Akkordeon und Klavier und ich soll auch schon sehr früh getanzt haben, hat meine Mutter mir verraten.
Und du warst, das hast du mir auch verraten, beileibe nicht nur in Nashville, nicht? Du warst auch in Memphis, Tennessee, wollen wir gleich mal dazu sagen, ne?
Ja, Memphis hat mir sogar noch viel besser gefallen als Nashville. Allerdings muss ich sagen, Nashville ist, wenn man das so vereinfachend sagen möchte, Nashville ist eine weiße Stadt, Memphis ist eine schwarze Stadt. Das heißt, ich war in Memphis in der Minderheit und trotzdem habe ich mich sehr wohl gefühlt dort.
Wie hast du dich vorbereitet, eingehört, Lieblingssongs gespeichert, immer Kopfhörer auf den Ohren oder die Musik gerochen?
Willst du die Wahrheit wissen? Ich habe mich viel zu schlecht vorbereitet, denn ich habe tatsächlich gedacht, oh ja, das gibt so viele Museen und das muss furchtbar langweilig sein, weil sie dort die Musik einsperren, wie in so einem Gefängnis. Und ich wusste überhaupt nicht, wie interaktiv die Museen in den USA sind. Also fast jeder Guide nutzt dort ganz selbstverständlich digitale Tools, Videos. Und ich hätte stundenlang zum Beispiel im National Museum of African American Music verbringen können. Ich war dort nur 2 Stunden leider, aber dort kann man eigentlich einen ganzen Tag sein und sehr viel lernen. Die Nordamerikaner haben auch ein sensationelles Gespür für gutes Storytelling. Und ja, das ist fantastisch. Also ich kann die Museen wirklich nur empfehlen. Auch die Studiotouren sind ganz toll.
Sind denn Nashville, Memphis festgelegt jeweils auf eine Musikrichtung? Ist es irgendwie festgelegt oder ist es wirklich sehr offen und eine große Bandbreite?
Also es ist schwierig zu sagen, die Dichte an Honky-Tonks ist natürlich enorm. Also Honky-Tonks sind Kneipen, die vor allem in den Südstaaten verbreitet sind und die haben so ein bisschen so einen zwielichtigen Ruf. Früher hat man unter Honky-Tonks verstanden, das sind so derbe Lokale, da wurde Alkohol ausgeschenkt und es gibt ja auch dieses Lied Honky-Tonk Women von den Rolling Stones, kennst du das?
Nein, das ist selbstverständlich.
Ja?
Bitte dich, wollen wir zusammen singen? Nein, machen wir jetzt nicht, können wir aber.
Nein, also Honky-Tonks, heute sind die sehr beliebt, ne? Also Leute, die gehen da gerne hin und früher waren die so soziale Treffpunkte. Mittlerweile sind die für jedermann eigentlich, jedermann kann da Musik hören und findet die toll. Und es geht in Nashville sehr in die Country-Richtung, aber Honky-Tonk ist auch nochmal so ein Subgenre sozusagen von Country-Music.
Tja, man hört ja, dass du musikbegeistert bist, das ist schon mal klar. Es geht ja gleich auch um Elvis. Bist du da auch mit ganzem Herzen dabei?
Ja, Elvis war natürlich ein extrem gut aussehender junger Mann, ne? Also aus meiner Sicht. Und er ging auch als einer der wenigen Weißen in den Bars in der Beale Street in Memphis ein und aus. Ich liebe seine Stimme, denn Elvis kann mühelos wirklich 3 Oktaven umfassen. Die kann er einfach singen. Er kann die Höhen und Tiefen ändern. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wusste allerdings bis zu diesem Film Elvis von Baz Luhrmann aus dem Jahr 22 gar nicht, dass Elvis wohl von seinem Manager so ausgebeutet wurde. Und ich wusste auch nicht, dass er offenbar zum Militär geschickt wurde, weil er der weißen Mittelschicht in den frühen 1950er Jahren nämlich nicht brav genug war. Also sein Tanzstil war vielen beispielsweise zu schwarz. Und in African Americans ist Elvis wiederum zu weiß. Also einige tragen ihm nach, dass ausgerechnet ein Weißer ein Lied gesungen hat wie In the Ghetto. Obwohl er ja auch aus ärmlichen Verhältnissen stammte und schon allein deshalb wohl auch Erfahrung gehabt haben muss mit Mikroaggression oder Diskriminierungen. Aber er war eben weiß und er hat Musik gemacht, vor allem für Weiße, auch wenn sein Stimmgefühl eher das eines Afroamerikaners war.
Ja, das war ein toller Film, den du da eben erwähnt hast. Da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Dann jetzt mit Isa Hoffinger unter anderem in die RCA Studios.
Kennt ihr dieses Lied? Nun, das hoffe ich. Aber das hier habt ihr bestimmt noch nie gehört. Ich mag diese Aufnahme. Man hört Lachen, Rülpser und all das. Das erinnert uns daran, dass diese Superstars was sind? Normale Menschen wie wir.
Seth ist ein sensibler blonder Typ in Jeans und Hemd. Er zeigt uns das legendäre Studio B der Plattenfirma RCA Records in Nashville. Bei einem Song, den Seth uns vorspielt, imitiert er den Moonwalk von Michael Jackson. Für Elvis schlägt sein Herz ganz besonders.
Er hat die Frauen verrückt gemacht. Da war eine in der ersten Reihe. Sie hatte ein Schild dabei, auf dem stand: Elvis, du bist der King. Elvis sagte: Ladies, nehmt das runter. Singt gern weiter, aber legt bitte das Schild weg. Ich bin nicht der King. Es gibt nur einen König. Und sein Name ist Jesus Christus.
Tennessee gehört zum Bible Belt. Der sogenannte Bibelgürtel umfasst US-Bundesstaaten im Südosten, im Heartland, dem Landesinneren der USA. Der Journalist Henry Louis Mencken prägte den Begriff Bible Belt in den 1920er Jahren. Menschen, die hier leben, gehen gerne in die Kirche. Ihr Lebensstil ist konservativ. Von 1957 bis 1977 nahmen Künstler wie Elvis Presley, Dolly Parton, Charlie Pride, Jim Reeves, Willie Nelson und Roy Orbison im RCA Studio B einige ihrer größten Hits auf. Bill Miltenberg, der Audioingenieur von RCA, soll die Pläne für das Studio auf eine Serviette gezeichnet haben. Chet Atkins, ein virtuoser Gitarrist, war der Produktionsleiter. Ein Foto zeigt ihn am Mischpult. Heute verwaltet die Country Music Hall of Fame das Haus. Ein Shuttlebus bringt Besucher von der Hall of Fame zum Studio. Whitney Houstons Coverversion von I Will Always Love You stand 1992 14 Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100. Dolly Parton hatte das Lied 1973 geschrieben, nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten.
Ihre Fans fragten, wie fühlt sich das an, dass viele Leute jetzt denken, es sei Whitneys Song? Und Dolly antwortete: Diese Frau ist wunderschön, innerlich und äußerlich. Sie verdient jeden Respekt dafür. Ist das nicht süß?
Musik transportiert die ganz großen Gefühle. Besser und direkter, als es der beste Roman oder das schönste Gemälde je könnten. Wer Nashville besucht, spürt das an jeder Ecke. In Downtown reihen sich die Kneipen mit Live-Musik so dicht aneinander wie die Perlen an einer Schnur. In den Honky-Tonks stehen den ganzen Tag Bands auf der Bühne und im Listening Room präsentieren hoffnungsvolle Songwriter ihre ersten Lieder einem wohlwollenden Publikum. Sogar in der Assembly Food Hall, wo es internationale Gerichte gibt und Gäste mit Besteck klappern, spielt eine Band. In der Country Music Hall of Fame flimmern Musikszenen aus Filmen über große Bildschirme. Kostüme sind zu sehen, Schautafeln erklären die Musikstile. An diesem Donnerstag sind viele Schulklassen hier. Sarah Gann erklärt einer Gruppe afroamerikanischer Kids, woher der Country kommt, auf den viele Weiße so stolz sind. Afrikaner bauten das erste Banjo.
Wie kamen die Leute nach Amerika? Mit dem Boot. Und wie ist das mit einem Piano? Genau, es ist zu schwer zu transportieren. Darum brachten die Einwanderer Saiteninstrumente mit und gründeten Stringbands. Diese Musik klingt so.
Einwanderer aus Irland, Italien oder Deutschland beeinflussten die Country Music. Manchmal erinnert sie an Irish Folk, manchmal an Tarantella und ab und zu klingt sie sogar alpenländisch. Am Abend gibt es Jazz in Rudy's Jazz Room. Im Schummerlicht hält ein junges Paar auf einem durchgesessenen Sofa Händchen. An Tischen servieren Kellner fettige Sandwiches und Tiefkühlpommes. Die erste Band spielt Lieder von Jean Reinhardt. Der Sohn von Sinti aus dem Elsass wurde 1910 in Belgien geboren. Der Geiger der Jazzband bei Rudy's heißt Derek Pell.
Ich habe mit 5 Jahren angefangen zu spielen. Mein Vater ist ein weltbekannter Gitarrist. Er hat einen Wettbewerb von Chet Atkins gewonnen und Chet Atkins hat seine ersten Platten produziert. Er heißt John Pell und hat mit Atkins im Quartett gespielt.
Warum gerade ein Europäer wie Django Reinhardt ihm so gut gefällt, kann Derek nicht sagen.
Ich denke, alle Musikstile beeinflussen sich.
Genau das ist vielleicht das Beste an der Musik. Sie verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg.
Alle Musikstile beeinflussen sich und Musik verbindet. Isa, trifft man denn in Tennessee so insgesamt ausschließlich Musikbegeisterte? Wer ist dir so über den Weg gelaufen?
Oh, vor allem ganz viele Country-Sänger, deren Namen ich nicht mal kannte, für die Menschen aber am Straßenrand stundenlang Schlange standen, um die Leute zu begrüßen, um ihnen zu applaudieren. Also die Stimmung ist sehr begeistert, in Downtown zumindest, wo die ganzen Bars und Kneipen sind. In Memphis sind mir mehrere Menschen aus der LGBTQ-Szene ans Herz gewachsen, unter anderem EJ. EJ war so ein bisschen wie meine Nanny, also ein ganz warmherziger Mann. Er arbeitet in einem Hotel dort an der Rezeption, hat mich also in Empfang genommen und immer wenn ich eine Frage hatte, durfte ich zu ihm gehen. Und ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Auch was ich lustig fand, als ich den Bürgermeister von Memphis getroffen habe, der kam mir gar nicht wie so ein Bürgermeister oder so ein Amtsträger vor. Also in Memphis gab es dieses Riverbeat Festival, das fand zum ersten Mal statt. Und der Bürgermeister, Paul Young heißt der, der ist dort erst seit einem halben Jahr, der lief da einfach so rum, man konnte mit ihm plaudern. Also die Stadt ist eher klein für nordamerikanische Verhältnisse und jeder kennt jeden und das spürt man auch. Und auf dem Riverbeat Festival habe ich noch jemand ganz Besonderen getroffen, nämlich Tykeera oder TK Jackson. Sie ist Schlagzeugerin von einer sehr berühmten Band, die heißt Southern Avenue. Und Tykeera zum Beispiel hat gesagt, dass sie Elvis nicht so besonders mag, weil er einfach weiß war und weil er für sie so dieses weiße Memphis repräsentiert.
Wir sind ja gleich mit dir zu Gast bei mehreren Konzerten auch. Ist das alles riesig und touristisch, weil da eben so viele Fans sind? Oder gibt es da auch noch so etwas wie Club-Atmosphäre? Die Honky-Tonks hast du ja eben schon mal erwähnt, ne?
Ja, also in Nashville ist es schon sehr touristisch. Viele Leute gehen dahin, um Party zu machen. Das ist wie ein bisschen wie auf dem Oktoberfest teilweise. Sehr voll in der Stadt. Allerdings gibt es auch eine lebendige Singer-Songwriter-Szene. Also ich habe jemanden in München kennengelernt, der aus Nashville kommt. Und der ist in München in einer Bar aufgetreten. Der hat dort Gitarre gespielt und der hat mir vom Listening Room erzählt. Und er hat gesagt, dort treten unbekannte Singer-Songwriter auf und die haben dort gute Chancen, auch wirklich von Managern entdeckt zu werden. Denn in Nashville gibt es viele Restaurants und Bars von großen Stars. Also Justin Timberlake zum Beispiel hat eine Bar dort. Und das Who is Who, dieses Musikbusiness, das trifft sich dort einfach. Also zum Beispiel gibt es die Country Music Association, die hat dort ihren Hauptsitz in Nashville. Und die jährliche Verleihung der CMA Awards, die zählt zu den bekanntesten Veranstaltungen Tennessees. Dann gibt es noch eine Gitarrenfirma, die ist auch sehr, sehr bekannt. Also wer Gitarre spielt, der kennt vielleicht die Gibson Gitarren. Und in Nashville gibt es auch die Gibson Garage. Dort werden die besten Instrumente ausgestellt. Und jeder, der Musik macht, der kann einfach nur begeistert sein, davon diese ganzen Instrumente zu sehen.
Jetzt mit Isa Hoffinger in die Parks von Tennessee.
Ein Freitagnachmittag in Nashville. In den Parks riecht es nach frisch gemähtem Gras und süßem Ketchup. Über 4000 Country-Music-Fans sitzen in einem dunklen Stadion bei einem Kult-Event. Die Frauen in Cowboy-Stiefeln und Shorts haben Glitzersträhnen im Haar. Einige Männer tragen Cowboy-Hüte. In ihren Lederchaps über den Jeans sehen sie aus wie eine Mischung aus John Wayne und dem Marlboro-Mann. Auf einem 45.000 Quadratmeter großen Gelände namens Opryland findet die langlebigste Radioshow der US-Rundfunkgeschichte statt, die Grand Ole Opry. In den Anfängen seit 1925 waren die Country-Konzerte live aus dem Ryman-Auditorium zu hören. Schlagzeug und E-Gitarre waren damals verpönt. Am 2. Oktober 1954 trat der junge Elvis Presley in der Show auf. Ein Mitarbeiter soll ihm empfohlen haben, in Zukunft doch besser als Lastwagenfahrer zu arbeiten. In den Liedern dieser Show geht es um alles, was weißen Amerikanern heilig ist, um die Familie, um Trucks und um den lieben Gott. Wie das Publikum bei Pam Tillys Shake the Sugar Tree mitgeht oder bei The Gambler von Kenny Rogers Tränen vergießt, ist bewegend. Nach der Show, gegen 9:30, nimmt Daniel ein paar Fans mit Backstage. Die Ankleidezimmer der Mitglieder, die zur Opry-Family gehören, sind mit Plüschsofas, Sesseln, Schminktischen und Lampen in verschiedenen Farben und Stilen eingerichtet. Come on in.
This room's just as flashy as he was. Das ist das Lieblingszimmer vom Porter Wagoner. Es ist genauso schillernd wie er. Es ist das einzige mit Badezimmer. Über der Tür ist das Schild On Air. Es leuchtet auf, wenn man den Lichtschalter bedient. Also, wenn du das Licht anknipst, bist du auf Sendung.
Porter Wayne Wagoner, geboren 1927 in West Plains, Missouri, hatte eine Vorliebe für Nudie-Suits, für enge, mit Strass besetzte Anzüge, die ein Mann namens Nudie Cohn schneiderte. Wer die Backstage-Tour bucht, gehört zum harten Kern der Country-Music-Familie. Deren Mitglieder beten ihre Idole an wie Gott. In Memphis erhört Bishop Al Green die Gebete seiner Gemeindemitglieder. Jeden Sonntag sitzt er auf einer Art Thron, auf dem sein Name steht, in einem weißen liturgischen Gewand. Damit es auch Nachteulen zu seinem Gottesdienst schaffen, fängt die Messe erst um 11.30 Uhr an. Bis auf drei Ausnahmen sind alle Gläubigen an diesem Tag African Americans. Albert Green begann seine Karriere im Gospelchor seines Vaters, den Green Brothers. Wie für viele Soulsänger war die Kirche seine erste Bühne. Der Vater warf Al aus dem Haus, als er irgendwann merkte, dass sich sein Sohn für teuflische Musik interessierte, für weltlichen Blues und Rock'n'Roll. Als junger Mann soll Al viele Frauen geliebt haben. 1974 verbrannte ihn seine Freundin Mary Woodson mit heißer Grütze, nachdem er ihren Heiratsantrag abgelehnt hatte. Danach erschoss sie sich. Auch wegen dieser Tragödie wurde aus dem Sänger ein Reverend. Seine Predigten in der Full Gospel Tabernacle sind keine stillen Andachten, sondern 2- bis 3-stündige Konzerte. Die Besucher tanzen. Und wenn Al Green spricht, werfen sie ein zustimmendes Yay oder All right, man, ein. Eine andere treue Pilgergemeinschaft fährt mit einem Minibus einen Hügel hinauf, durch die Einfahrt von Graceland, dem Zuhause von Elvis Presley. Fans besichtigen den Jungle Room, das Billardzimmer, die Squashhalle und die Reitanlage. Am Ende der Tour legen einige Plastikblumen vor sein Grab. Elvis Presley wurde, wie seine Eltern Gladys und Vernon, seine Tochter Liza Marie und sein Enkel Benjamin in einem sogenannten Meditationsgarten auf seinem Grundstück beerdigt. In einer Ausstellung werden Dokumentationen gezeigt. Ein Kameramann begleitete den Rockstar auf dem Weg zum Militär. Graceland zieht die meisten Touristen an. 650.000 sind es jedes Jahr. Doch das historische Zentrum von Memphis ist viel schöner. Backstein, Fabrikgebäude und Lagerhallen prägen das Stadtbild. Schiffe transportierten Waren über den Mississippi, die hier gelagert wurden. Darren, ein sympathischer Mann mit halblangen schwarzen Rasterlocken, kellnert in Midtown. Seine Gäste sitzen in Nischen, die durch Glaswände abgeteilt sind, neben alten Trockenhauben aus Plexiglas.
Dieses Restaurant gibt es seit 20 Jahren. Es heißt The Beauty Shop, weil es früher ein Friseursalon war. Und die berühmteste Kundin hieß Priscilla Presley.
Am Abend treffen sich junge Leute am Ufer des Mississippi. Das Riverbeat Festival findet zum ersten Mal statt. Die Fugees spielen, auch viele R&B-Bands. In die Kirchen wird es der Hip-Hop wohl nie schaffen. Aber was macht das schon? Wenn es Gott wirklich gibt, sitzt er jetzt irgendwo in den Riverbanks im Schilf und hört zu.
Hip-Hop schafft es nicht in die Kirchen. Isa, du hast vorhin schon einmal erzählt, dass die Bevölkerung von Tennessee, ja, konservativ eingestellt ist. Ist das auch politisch zu verstehen? Wie ist dein Eindruck? Wahlen stehen ja bevor.
Ja, ich denke schon. Also Tennessee zum Beispiel hat ein eigenes Gesetz. Lehrer in der Schule dürfen dort seit einiger Zeit auch Waffen tragen. Darüber wurde abgestimmt. Das kommt uns Europäern natürlich komisch vor. Man denkt sich, mit welchen Vorbildern wachsen die Kids dort auf. Andererseits sind mir nur sehr hilfsbereite Menschen begegnet. Also zum Beispiel habe ich die Besitzerin einer Frühstücksbar getroffen. Die hat mich zu einem Technikmarkt gefahren, weil ich einen Adapter brauchte und nicht wusste, wo ich den kaufen soll. Und sie hat mir immer von ihrem Priester erzählt. Dann sind wir wieder bei der Kirche. Also sie war sehr religiös, sehr gläubig. Da kenne ich auch unsere europäischen Vorbehalte gut. Es wäre auch nicht mein persönliches Lebensgefühl, jeden Sonntag zu beten, aber ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich so schlecht daran, wenn man gerne Teil einer Gruppe ist und sich da irgendwie aufgehoben fühlt. Die USA sind riesig, deswegen spielen Communities einfach eine große Rolle oder der Freundeskreis spielt eine große Rolle und man wird ja auch integriert dann als Gast. Also ich habe sofort Anschluss gefunden, es war immer jemand da. Einen Fahrer hatte ich, der hat mir erzählt, dass es sehr gefährlich sein soll. Ich habe mich überhaupt nicht unsicher gefühlt in Memphis.
Nun hat man ja generell den Eindruck in den USA, dass eine Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde viel wichtiger ist als bei uns, hast du eben gesagt. Und das ist ja auch gut so. Wollen wir ja gar nicht bewerten, denke ich auch. Ich habe eben gesagt, es ist konservativ. Gibt es denn noch etwas musikalisch jetzt ganz Neues in Nashville und Memphis oder schaut man da so musikalisch eher zurück?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil eben die Country-Music-Szene sehr kommerzialisiert ist in Nashville. Nashville vermarktet sich ja auch mit dem Label The Music City. Da wird sehr viel konserviert in den Museen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Einerseits versucht man, das gute Alte zu bewahren. Andererseits gibt es schon neue Ansätze. Man kann in der Bar dort einen Kellner treffen, der als Nebenjob kellnert und in Wirklichkeit Musiker ist. Das passiert recht häufig da. Also es gibt schon ein bisschen Leben. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist der Unterschied zwischen Nashville und Memphis, würde ich sagen, in Memphis passiert eben sehr viel mehr. Die Stadt verändert sich schneller. Es gibt mehr Underground-Bars. Also Memphis ist mehr für junge Leute als Nashville.
Das ist doch schon mal eine ganz klare Einordnung, die wichtig ist, finde ich auch. Und dann gibt es ja auch noch B.B. King. Und wir sind jetzt mit Isa Hoffinger auf den Spuren von B.B. King.
Morgens um 9 schläft die Beale Street noch tief und fest. Die Barkeeper haben die Neonlichter ausgeknipst. Alle Bühnen sind leer. Es ist eigenartig still. Nur in einer Kneipe läuft Musik. Die Geburt des Memphis Blues war schmerzhaft und blutig. Während des Bürgerkriegs hatte General Ulysses S. Grant sein Hauptquartier in der Beale Street. Grants Südstaatenarmee kämpfte für die Ausbeutung der Sklaven. Rund um Memphis gab es viele Baumwollfelder. Die Sklaven ertrugen ihr Leid mit melancholischen Klageliedern. 1909 zog William Christopher Handy, ein Sohn freigelassener Sklaven aus Alabama, in ein Shotgun-Haus in der Beale Street. Die sogenannten Schrotflintenhäuser hatten keinen Flur. Alle Zimmer waren miteinander verbunden. W.C. Handy gilt als Vater des Blues. Seine blau gestrichene Holzhütte existiert immer noch. Von den 1920er bis in die 1940er Jahre spielten Louis Armstrong, Muddy Waters und B.B. King in der Beale Street. Das B.B. in Riley B. Kings Namen steht für Beale Street Blues Boy. Juke Joints, einfache Kneipen für Afroamerikaner, waren Keimzellen einer Musik, die Gegensätze vereint, weil sie auf eine optimistische Art traurig klingt, auf zärtliche Weise roh ist, weil sie ein Leben feiert, das von Entbehrungen und Diskriminierungen überschattet ist. In Soulsville, einem Stadtteil von Memphis, produzierte Stax Records berühmte Alben. Einer der führenden Köpfe neben David Porter war Isaac Hayes. Als erster Afroamerikaner gewann Hayes 1971 den Oscar für die Filmmusik zu dem Detektivstreifen Shaft. Mary Helen Randall erklärt, wie der Erfolg begann.
Stax wurde von zwei Geschwistern gegründet, Jim Stewart und Estelle Axton. Der Name des Labels ist eine Kombination der ersten beiden Buchstaben der Nachnamen.
Genau wie Blues bezeichnet der Begriff Soul nicht nur eine bestimmte Musik.
Wenn wir Soul sagen, meinen wir damit nicht nur ein Genre, sondern das Gefühl, das dahinter steckt. Ich liebe Soul, weil er fröhlich sein kann. Er kann sexy sein und er kann Protest ausdrücken. Wie bei der Musik, die von Mitgliedern der Bürgerrechtsbewegung gesungen wurde.
Neben dem Studio war ein Plattenladen. Teenager aus der Nachbarschaft zeigten durch ihre Käufe, was hip war. Die enge Verbindung zum Viertel war ein Markenzeichen von Stax. Wie nah berühmte Sänger wohnten, zeigt John Thatcher von der Stax Stiftung.
Das ist Stax. Da wohnte Memphis Slim. An dieser Ecke ist David Porter aufgewachsen, der Textpartner von Isaac Hayes. Hier wurde Aretha Franklin geboren. Viele Musiker gingen in diesem Viertel zur Schule und produzierten später bei Stax.
Im Vergleich zum polierten Motown-Sound, der auch in der weißen Bevölkerung gut ankam, blieb der Stax Sound black and beautiful.
Der Memphis-Sound kommt von der Art, wie die Musiker ihre Bläser spielten. Sehr roh, sehr emotional. Aber auch das Gebäude brachte einen charakteristischen Klang hervor. Das Studio war früher ein Kino.
Heute gehört neben der Stiftung auch eine Musikschule zu Stax.
In der öffentlichen Schule können Kinder Kurse in Audio, Video, Sound belegen. Im Juni gibt es eine Summer School, da unterrichten wir Songwriting.
Mary Helen Randall sagt, die Musik habe viele getröstet, als ein Mann am 4. April 1968 Dr. Martin Luther King Jr. ermordete.
Schwarze und Weiße kamen zusammen, um gemeinsam zu trauern. Soulsville war wie ein geschützter Raum.
Ein Zeitzeuge erinnert sich.
Ich rannte zu ihm und da war dieses riesige Loch in seinem Gesicht und so viel Blut.
Dr. King wurde im Lorraine Motel erschossen, als er auf dem Balkon stand. Das Motel ist heute das National Civil Rights Museum. Kings Zimmer mit der Nummer 306 ist samt Möbeln erhalten. Filmausschnitte dokumentieren die Protestbewegung, Demos, Sit-ins, die ersten Afroamerikaner, die sich neben Weiße an Bars oder in den Bus setzten, wurden verprügelt, mit faulen Tomaten beworfen, viele landeten im Gefängnis. Die aktuelle Black Lives Matter-Bewegung knüpft an das Civil Rights Movement an. Dass der Blues ein Comeback feiert, ist wundervoll und tragisch zugleich.
Isa, wir haben uns jetzt mal so richtig eingegroovt in Nashville und in Memphis, Tennessee. Aber jetzt mal ohne Musikinteresse, wenn ich da unterwegs bin, in Tennessee, in Nashville oder in Memphis, was gibt es denn da noch? Macht das überhaupt Sinn, ohne Musikinteresse dahin zu fahren?
Also für mich auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich in Nashville auch ein Museum, das Frist Museum für moderne Kunst. Man kann Whisky testen dort, man kann sich über den Bible Belt informieren oder über die Geschichte des Bürgerkrieges. Aber ich glaube nicht, dass man die amerikanische Geschichte verstehen kann und die Musikgeschichte. Also das ist einfach sehr eng miteinander verwoben. Zum Beispiel Sam Phillips, der hat das Sun Studio gegründet und sein größter Antrieb war, Bluesmusik aufzunehmen und sie ins Mainstream Radio zu bringen. Also daran hätte damals kein normaler Mensch gedacht, wenn man jetzt 50 Jahre zurückgeht. Damals klang die Musik ganz langweilig und Rock'n'Roll war wirklich eine Sensation für die Leute. Und dieser Sam Phillips, der hat auch Menschen eine Stimme gegeben oder die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken, die sonst keine Möglichkeit in der Gesellschaft dazu hatten. Das darf man nicht so geringschätzen und sagen, Musik ist reine Unterhaltung. Oder man weiß eben auch, das Civil Rights Movement, die haben ganz, ganz stark auf Bluesmusik zurückgegriffen in ihren Protestsongs. Da gibt's sehr ikonische Songs. Also ich glaube nicht, dass man die amerikanische Geschichte begreifen kann, ohne in die Musik hineinzuhören, sich hineinzufügen.
Mit Isa Hoffinger waren wir in Tennessee unterwegs, in Nashville und in Memphis. Und wir haben vor allem gelernt, dass man schon ein bisschen was für Musik übrig haben sollte, wenn man da unterwegs ist. Danke, Isa.
Danke, Udo.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jonas Teichmann, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.